Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, unserem Herrn Jesus Christus. Die Predigt heute ist Gottes Wort in Daniel Kapitel 7. Schlagt also bitte mit mir auf Daniel Kapitel 7. Daniel Kapitel 7, wir hören Gottes lebendiges Wort. Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Er schrieb den Traum sogleich auf und dies ist der vollständige Bericht. Daniel begann und sprach: Ich sah bei Nacht in meinem Gesicht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. Das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Und siehe, das andere, zweite Tier glich einem Bären und es war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Es wurde zu ihm so gesprochen: Steh auf, friss viel Fleisch. Danach schaute ich weiter und siehe ein anderes Tier wie ein Panther. Es hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken, auch vier Köpfe hatte dieses Tier und ihm wurde Herrschaft verliehen. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen denselben auf und drei der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter setzte sich. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes war wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Ich sah fortwährend hin wegen des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurden. Auch den übrigen Tieren wurde die Herrschaft weggenommen. Und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Ich, Daniel, wurde deshalb in meinem Geist zutiefst beunruhigt und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Ich näherte mich einem der Umstehenden und erbat von ihm sichere Auskunft über das alles. Der redete mit mir und verkündete mir die Bedeutung der Dinge. Jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben werden. Aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit behalten, ja bis in alle Ewigkeit. Hierauf wünschte ich sichere Auskunft über das vierte Tier, das sich von allen anderen unterschied, das so furchterregend war und eiserne Zähne und eherne Klauen hatte, das fraß und zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat. Auch über die 10 Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das emporstieg und vor den drei ausfielen, nämlich jenes Horn, welches Augen hatte und ein Maul, das große Dinge redete und das so viel größer aussah als seine Gefährten. Ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand, bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Er sprach: Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden. Und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Und die 10 Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich 10 Könige aufstehen werden. Und ein anderer wird nach ihnen aufkommen, der wird verschieden sein von seinen Vorgängern. Und er wird 3 Könige erniedrigen. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden seine Gewalt gegeben für eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen, um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel, wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Dies ist der Schluss der Rede. Mich, Daniel, erschreckten meine Gedanken sehr und mein Gesicht verfärbte sich, aber die Sache behielt ich in meinem Herzen. Liebe Gemeinde, in unserer Predigtreihe durch das Buch Daniel haben wir uns in den letzten, die ersten sechs Kapitel des Buches Daniel angeschaut. Dieses Kapitel 7 hier ist anders als die vorherigen Kapitel. Das Buch wechselt jetzt. Vorher waren das Erzählungen. Wir hatten vorher Berichte gehabt über Daniel und seine Freunde, Daniels Freunde im Feuerofen, Daniel und die Wand, die beschriebene Wand, Daniel in der Löwengrube. Wir haben Erzählungen und Geschichten gehabt. Aber jetzt geht es weniger um Daniels Erlebnisse, sondern es geht um einen Traum von Daniel. Träume kamen zwar auch in den ersten 6 Kapiteln des Buches vor, aber damals waren es andere, die geträumt haben. Damals haben heidnische Könige einen Traum gehabt. Zum Beispiel der König Nebukadnezar hat ein Standbild gesehen. Daniel war dann derjenige, der diesen Traum gedeutet hat. Jetzt in Kapitel 7 ist es anders. Jetzt bekommt Daniel selber eine Vision. Er bekommt selber einen Traum. Und das zeigt uns, dieses Kapitel ist ganz besonders für Daniel und für Gottes Volk bestimmt. Und mit diesem Kapitel in Daniel 7 hier ändert auch die Art des Buches. Vorher hatten wir Erzählungen gehabt, jetzt haben wir die sogenannten apokalyptischen Texte. Wie gehen wir mit solchen Texten um in der Bibel? Das Wort Apokalypse stammt auch aus der Bibel. Es ist das erste Wort im letzten Buch der Bibel, die Offenbarung. Das erste griechische Wort dort ist die Apokalypse. Das Wort Offenbarung heißt auch übersetzt Offenbarung. Eine Offenbarung ist eine Enthüllung von etwas, das bisher verborgen war. Man kann sagen, wie so der Vorhang wird beiseite geschoben und wir bekommen den Blick frei für etwas, was wir vorher nicht gesehen haben. Das kann man übersetzen mit Apokalypse. Apokalyptische Texte, die gibt es im Buch Offenbarung, klar. Aber die gibt es auch an anderen Stellen der Bibel und zum Beispiel hier in Daniel Kapitel 7 bis 12. Man kann sagen, die apokalyptischen Texte sind wie eine Art Prophetie, aber sie sind doch ein bisschen anders als Prophetie. Prophetien sind direkte Offenbarungen Gottes, apokalyptische Texte sind indirekte Offenbarungen. Sie werden uns, wie hier zum Beispiel bei Daniel, wie wir in Vers 1 sehen, durch eine Vision, durch einen Traum mitgeteilt. Und sie sind deshalb auch schwieriger auszulegen, weil sie viele Bilder enthalten. Sie sind nicht so direkt. Übrigens, Apokalypse ist kein Begriff, den wir nur in der Bibel finden. In dieser Woche, wenn ihr Nachrichten gelesen habt oder Nachrichten geschaut habt, dann kann es sein, dass dieser Begriff mal wieder gefallen ist. Die Situation in der Ukraine wurde in diesen Tagen wieder beschrieben als apokalyptisch. Und damit meint man, das Leben dort vor Ort ist bedroht durch fehlende Lebensmittel, durch fehlendes Wasser. Viele Menschen haben gar keinen Strom, sie sind natürlich auch körperlich bedroht. Und so meint man mit apokalyptisch, es ist so, dass das Ende des Lebens irgendwie das erwartet wird. Und wenn jemand von euch gerne Filme schaut, dann hat er vielleicht schon mal die Filmkategorie gesehen, apokalyptisch. Manche Filme werden darunter kategorisiert, apokalyptische Filme. Worum geht es in solchen Filmen? Es geht dann um irgendwelche Gefahren, die die Menschheit bedrohen. Das können dann Viren sein, das können Atomkriege sein, Das können Zombies sein, Naturkatastrophen oder Außerirdische. Bei apokalyptischen Filmen geht es um eine Weltuntergangsstimmung. Pessimistisch eigentlich, negativ. Und ich erinnere mich an einen Film, den ich gesehen habe, der dieser Kategorie zuzuordnen ist. Ich muss zugeben, den habe ich nicht freiwillig gesehen, den musste ich sehen als Schüler damals. Das war der Film The Day After Tomorrow. Auf Deutsch Übermorgen. Es geht da um eine Naturkatastrophe, um eine neue Eiszeit, die dann einen Großteil der Menschen töten wird. Und ich erinnere mich an diesen Film, es war der erste und der letzte Film dieser Kategorie. Ich war damals, ich weiß, in der 9. Klasse oder so. Und ich weiß, dass ich nur die Hälfte vom Film mitbekommen habe. Weil ich nicht dauernd hochgucken konnte. Weil ich mich mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigt habe, weil ich einfach Angst hatte. Und ich glaube, ich bin damit nicht allein. Apokalyptische Filme sind für einige von uns nicht Filme, die wir uns freiwillig angucken. Und dabei gibt es Menschen, die diese Filme mögen. Ja, immer wieder wird Geld in die Kassen gespült mit diesen apokalyptischen Filmen. Und Daniel Kapitel 7 ist, man kann sagen, ist so das Drehbuch Gottes, Gottes Programm der Weltgeschichte. Und wir bekommen so einen kleinen Einblick in das Drehbuch Gottes. Aber bevor wir jetzt meinen, das Drehbuch ist ja sehr, sehr detailliert und wir kriegen da alle möglichen Details mit, bevor wir jetzt meinen, in Kapitel Daniel kriegen wir jetzt alle Details mitgeteilt, weil im Film ist es ja auch so, im Drehbuch. Das ist definitiv nicht so. Ja, wir erhaschen einen Einblick, was Gott vorhat mit der Welt, aber nicht die ganzen Details. Aber ähnlich wie mit einem apokalyptischen Film verhält es sich auch im Umgang mit den apokalyptischen Texten in der Bibel. Die einen finden solche Texte total spannend. Die fahren so voll auf diese Texte ab. Die konzentrieren sich auf all diese Details, die hier drin sind. Die entdecken dann Zusammenhänge zur aktuellen Weltlage. Und solche Texte ziehen sie magisch an. Und dann gibt es andere, die meiden diese Texte, weil diese Texte Angst machen. Sie wollen sich lieber mit diesen Inhalten gar nicht beschäftigen. Und ja, tatsächlich, diese Abschnitte der Bibel, die machen Angst. Auch Daniel, und wenn ihr eben mitgelesen habt, ist euch vielleicht aufgefallen, in Vers 15, da schreibt Daniel, ich, Daniel, wurde deshalb in meinem Geist zutiefst beunruhigt. Und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Oder Vers 28. Mich, Daniel, erschreckten meine Gedanken sehr. Und mein Gesicht verfärbte sich, aber die Sache behielt ich in meinem Herzen. Also diese Texte haben tatsächlich was, was Angst macht. Und andererseits haben diese Texte auch etwas, was total spannend ist. Ja, wir haben hier besondere Tiere, wir haben hier himmlische Gestalten. Wir haben sonderbare Zeiten, von denen hier die Rede ist. Und all das muss gedeutet werden, interpretiert werden. Was bedeuten diese Bilder? Und für manche sind diese Abschnitte dann so wie ein Buch mit 7 Siegeln. Unverständlich, nicht zu begreifen. Und ich möchte heute das nicht, dass du denkst, du kannst diese Abschnitte der Bibel nicht verstehen. Und ich glaube auch nicht, dass diese Abschnitte dich ängstlich zurücklassen müssen. Das war auch nicht die Absicht Gottes. Sie sollen dich auch nicht einfach nur unterhalten, wie spannende Filme es vielleicht auch tun. Dieser Abschnitt ist gegeben, um Gottes Volk zu ermutigen. Und wie in einem Film haben wir hier zwei Szenen, die wir uns heute näher anschauen wollen. Eine Szene ist die, dass wir Veränderungen sehen, die uns ängstigen. Und die zweite Szene ist Unveränderlichkeiten, die uns beruhigen. Also die erste Szene, Veränderungen, die uns ängstigen, da geht es um zeitlich herrschende Könige. Und in der zweiten Szene, wo es um Unveränderlichkeiten geht, die uns beruhigen, gibt es einen zeitlos herrschenden König. Und diese zwei Szenen sind voller Bilder. Und wir sagen ja manchmal sprichwörtlich, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und das trifft nicht zuletzt auf diesen Text zu. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Leute haben in diesen Texten, in diesen Bildern so, so viel gesehen, so viel Unterschiedliches gesehen. Ja, diese Bilder vermitteln Wahrheit, aber nicht mit einer Präzision. Bilder müssen gedeutet werden und das wollen wir jetzt machen und fangen an mit der ersten Szene. Veränderungen, die uns ängstigen. Die Verse 7 bis 8, die beginnen damit, dass die vier Winde des Himmels losbrechen und das Meer, das große Meer, aufwühlen. Dieses Bild von einem aufgewühlten Meer ist ja schon ängstlich oder angstmachend genug. Aber hier geht die Geschichte erst los. Weil dieses aufgepeitschte Meer, das bringt ein Tier nach dem anderen hervor. Ja, ich müsste eigentlich nicht sagen Tier, sondern ich müsste sagen, es bringt eine Bestie nach der anderen hervor. Diese Tiere sind nicht nur erschreckend, weil sie groß sind und gefährlich sind. Es geht hier um Löwen, es geht hier um einen Bären und einen Panther und so. Sie sind vor allen Dingen erschreckend, weil sie so böse sind. Sie sind fast eher so wie Vampire oder Zombies in den Filmen. Sie sind abschreckend, sie sind tatsächlich verstörend. Es sind nämlich zusammengesetzte Tiere. Das ist der Löwe mit den Adlerflügeln in Vers 4. Vers 5, da haben wir einen Bären, der irgendwie so scheint deformiert scheint auf einer Seite. Da haben wir den Panther mit dem Vogelflügel auf seinem Rücken. Alles Tiere, die irgendwie so zusammengesetzt sind. Und das vierte Tier in den Versen 7 bis 8, das kann nicht mal wirklich beschrieben werden. Dafür gibt es keinen Namen, keine Bezeichnung. Es kann gar nicht verglichen werden mit einem Tier, das wir aus der Schöpfung können. Es war furchterregend, schrecklich, unglaublich stark, 10 Hörner auf dem Kopf. Hörner in der Bibel übrigens ein Symbol der Stärke. Und wenn wir dann 10 haben, ein Symbol der übermäßigen Stärke, dann gibt es noch dieses kleine Horn, das die drei vorherigen verdrängt und voller Stolz dann große Dinge redet. Die Hörner von einem Tier symbolisieren ja zwei Dinge. Einerseits die Schönheit. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen Steinbock beobachtet habt und so die Hörner von einem Steinbock. Das ist so was Majestätisches, wenn man sich die Hörner betrachtet. Das sind so das Prachtstück eines Tieres, so die Hörner. Aber vielleicht habt ihr auch schon mal ein Tier gesehen mit einem Horn. Und wenn ihr zum Beispiel da an einen Bullen denkt, mit einem gesenkten Kopf und mit ausgerichtetem Horn auf dich zuläuft, das ist nicht ein Prachtstück, das ist ein gefährliches Tier. Wir haben das mal erlebt, als ich mal mit dem Fahrrad unterwegs war in den Bergen, da war so eine kleine Ziege, die ist dann mit den Hörnern auf uns losgegangen. Wir waren froh, dass wir noch so ein Fahrrad hatten und uns so schützen konnten. Es hat nicht losgelassen, bis wir wieder retour den Weg zurückgefahren sind. Ein Horn steht für die Kraft eines Tieres. Und hier steht das Horn für die Macht einer Nation. Und diese Macht, übrigens, Gott wird auch das Horn genannt manchmal, also auch eine Kraft, eine Macht. Das Horn ist an sich nicht negativ, aber hier, wie es verwendet wird, ist es eine schlechte Macht. Und das alles sind Tiere, die nicht in der Schöpfung Gottes zu finden sind. Und das ist der Punkt. Es sind Symbole von Kräften, die sich eben gegen Gott und gegen Gottes Schöpfungsordnung stellen. Gott hat jedes Tier nach seiner Art gemacht. Das war die Aussage in der Schöpfung. Aber hier haben wir Tiere nicht nach ihrer Art. Hier haben wir Mischungen, hier haben wir Perversionen von Tieren, hier haben wir Mutanten, würden wir vielleicht heute auch sagen. Die nicht in der Bibel zu finden sind. Eigentlich entsetzlich. Wir ekeln uns vor diesen Tieren. Und diese Tiere werden verwendet, um Königreiche darzustellen. Das ist übrigens gar nichts Besonderes, wenn wir mal drüber nachdenken. In Deutschland haben wir den deutschen Bundesadler. Die Vereinigten Staaten haben den, was haben sie denn, diesen Weißkopfseeadler als Symbol zum Beispiel. Die Russen haben den Bären, den russischen Bären und den chinesischen Drachen zum Beispiel. Wir haben also auch heute noch, stehen Tiere für gewisse Nationen. Ist also gar nichts Besonderes. Und ich meine, in Amerika ist ja auch der Truthahn bekannt, aber ich glaube, dass die Amerikaner nicht stolz wären, wenn sie den Truthahn als ein Symbol ihres Landes hätten, oder? Diesen harmlosen, friedlichen Truthahn, der eigentlich immer wieder auf dem Teller landet. Der hat da nichts verloren. Was wir brauchen, sind Tiere, die mächtig, die stark sind. Das sind Tiere, die verwendet werden als das Bild. Und die Herausforderung für uns als Leser besteht natürlich jetzt, herauszufinden, welches Tier steht für welches Königreich. Hier hilft uns vielleicht, dass Daniel Kapitel 2, dass es da auch einen Traum gibt und da gibt es auch ein Bild und da gibt es dieses Standbild, das der König Nebukadnezar im Traum sieht. Und dieses Standbild hat auch so 4 Elemente da, und die sich hier, die parallel zueinander stehen. Und so versucht man, die Königreiche auszulegen und auch zusammen, Daniel Kapitel 7 und Daniel Kapitel 2, zusammenzulegen. Und dann stellt man fest, dieses erste Tier, hier dieser Löwe mit den Adlerflügeln, das scheint viel dafür zu sprechen, dass das Babylon ist. Im Kapitel 2 wird tatsächlich auch dieser Kopf dieser Statue auch ausdrücklich mit Nebukadnezar, dem König von Babylon, identifiziert. Und es scheint auch ganz gut zu passen, der wird ja dem werden ja die Flügel ausgerissen und er wird auf die Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt. Ihm wurde ein menschliches Herz gegeben. Das würde zum Kapitel 4 des Buches passen, wo der König Nebukadnezar, der ja unter die Tiere gegangen ist, kann man sagen, in der Wildnis lebte, ja wieder zurückkam, sich vor Gott gedemütigt hatte und wieder unter die Menschen kam. Das würde noch passen zum König Nebukadnezar, zum König von Babylon. Aber bei den weiteren Tieren, Zum Beispiel beim Bären, da fängt es schon an, dass die Ausleger sich nicht ganz einig sind. Möglicherweise steht dieser Bär für Medo-Persien, das Reich, das dem Babylonischen Reich folgte, wobei diese Betonung auf dieser einen Seite vielleicht auch gerade für Persien sprechen könnte. Dann haben wir den Panther, der für Griechenland stehen könnte, dieses Tier, das so durch seine Schnelligkeit und Wendigkeit bekannt ist, das ja, könnte Griechenland sein, das so viel damals erobert hatte unter Alexander dem Großen, und die vier Köpfe könnten ein Hinweis darauf sein, dass nach Alexander dem Großen das Reich in vier Teile zerfiel, möglicherweise. Das vierte Tier würde dann für das Römische Reich stehen. Das wäre gut möglich, weil Jesus ja hineingeboren wurde zur Zeit des Römischen Reiches. Schwieriger wird es aber dann, die zehn Hörner zu deuten und dieses eine kleine Horn zu identifizieren. Ja, diese Beschreibung dieses kleinen Horns, das ist vage genug, um historische Tyrannen wirklich plausibel zu beschreiben, aber gleichzeitig ist es unspezifisch genug, um zu sagen, es ist nur diese eine Person und keine andere gemeint. Manche deuten es auf Antiochus den vierten Epiphanes, der König in Syrien war im 2. Jahrhundert vor Christus und der tatsächlich sich in den jüdischen Glauben einmischte, der hohe Priester absetzte und einsetzte, der den Tempel in Jerusalem plünderte, und unter seiner Herrschaft wollte er die Juden dazu zwingen, Schweinefleisch zu essen, ein No-Go für die Juden, und er schlachtete sogar ein Schwein auf dem Altar im Jerusalemer Tempel. Also etwas, was, es war eine Gotteslästerung sondergleichen, was er gemacht hat. Manche sagen, das könnte dieses Horn hier sein. Vielleicht verwirrt dich das jetzt auch alles, ne? Welches Tier ist jetzt welcher König? Es muss dich gar nicht verwirren. Ich bin überzeugt, dass es gar nicht so entscheidend ist, welches Tier wir welchem Reich zuordnen. Wie komme ich darauf? In Vers 17. Daniel fragt nach und sagt, wie hat er das zu verstehen, ne? Er wollte sichere Auskunft haben über das alles, steht in Vers 16. Und da bekommt er in Vers 17 von einem Umstehenden, vermutlich ein Engel, die Antwort. Vers 17 und 18 ist die Antwort. Jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben werden, aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen. Und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit behalten, ja bis in alle Ewigkeit. Jetzt hätte doch der Engel die Gelegenheit gehabt, genau zu sagen, welches Tier gemeint ist. Dieses Königreich, das Königreich, hätte er ja machen können. Macht er gar nicht. Und es scheint, dass die genaue Zuordnung gar nicht notwendig ist, um die Botschaft dieses Kapitels zu verstehen. Die Botschaft des Kapitels ist kurz zusammengefasst, diese zwei Szenen, nämlich da gibt es diese vier Tiere, diese vier bösen Tiere, die aus der Erde kommen, aber da gibt es die Heiligen des Allerhöchsten, die werden die wirkliche Königsherrschaft haben. Das ist die Antwort, das ist die Botschaft dieses Kapitels. Und ich glaube tatsächlich, mit dem Versuch, diese Tiere ganz, ganz genau zu bestimmen, könnten wir an der Botschaft des Buches vorbeifahren. Wir könnten vor lauter Bäume den Wald übersehen. Wir könnten meinen, dass unsere Aufgabe erledigt sei, wenn wir wissen, dieses Tier muss dieses Königreich sein. Wir könnten das tun, vielleicht auch zu unserer Zufriedenheit. Aber wir würden nicht hören, was Gott seinem Volk zu sagen hat, vielleicht. Was ist denn das, was klar ist, das, was real ist in dieser ersten Szene? Und was klar ist mit diesen vier Tieren ist, die Mächtigen dieser Welt beherrschen diese Welt. Und sie haben tatsächlich Macht. Die Bestien der gegenwärtigen Weltordnung mögen im Laufe der Jahrhunderte vielleicht ihre Gestalt verändern, aber ihre Gewalt und ihre Machtgier, die hält an. Der Nebukadnezar, der verwandelte sich dann in einen Darius. Der wurde dann zu Alexander dem Großen. Und dem folgten wieder römische Despoten. Und der ein oder andere Herrscher unterdrückte Gottes Volk mehr oder weniger. Leid und Verfolgung war immer Teil des Volkes Gottes, mehr oder weniger. Und vielleicht denkst du jetzt, gut, ist das, dass das eine Vision ist an den Daniel und dass die Reiche alle schon Geschichte sind. Babylon ist vorbei, Griechenland ist vorbei, Römische Reich ist vorbei. Das trifft nicht auf mich zu. Vielleicht überrascht dich das, dass wir eine Parallele im Neuen Testament haben. Und ich stehe in Offenbarung 13. Und wenn wir Offenbarung 13 die ersten zwei Verse lesen, dann stellen wir Folgendes fest. Und ich lese das mal vor und ich hoffe, ihr erkennt die Parallele, die wir da haben. Offenbarung Kapitel 13, nur die ersten zwei Verse. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinem Kopf Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Unübersehbar die Parallele, oder? Dieses Tier, das wir hier in Kapitel 13 haben, ist eine Kombination aus den Tieren, die wir dann in Kapitel 7 haben. Das Bild hier in Kapitel 7 in Daniel ist nicht nur ein Bild an Daniel und das Volk damals, es ist auch ein Bild unserer Zeit. Auch in den Tagen nach dem ersten Kommen von Jesus beherrschen Königreiche diese Erde. Und so ist die Botschaft wie damals an Daniel, damals an das Volk Gottes, wir sollen nicht naiv sein. Und sie sollten damals nicht naiv sein in Bezug auf die Realität, in Bezug auf die Stärke und die Dauerhaftigkeit des Bösen. Ja, wir sind vielleicht beunruhigt über das Böse, aber es sollte uns nicht allzu sehr überraschen, dass das Böse immer wieder mal seine hässliche Fratze zeigt. In den Gesichtern der Nationen, der Staaten dieser Länder. Ja, diese erste Szene zeigt uns, wie Veränderungen in dieser Welt uns beunruhigen. Königreiche kommen und die kämpfen um ihre Macht. Wir leben in einer Welt, in der es tatsächlich genug Gründe gibt, nachts Schlafstörungen zu haben. Ja. Das Böse zeigt sich vielfältig. Manchmal offensichtlich, wie zum Beispiel in China, werden Christen verfolgt. In manchen Ländern vielleicht eher weniger offensichtlich. Aber in vielen Ländern, in unserem Westen hier zum Beispiel, versucht der Staat den Platz Gottes einzunehmen. Indem er Zeiten und Gesetze, wie es später steht, ändern möchte. Dinge, Zeiten und Gesetze zu ändern, was nur Gott zusteht. Wo die Gesellschaft plötzlich bestimmt, was richtig und falsch ist. Wo Menschen zu töten plötzlich ein Menschenrecht wird. Ja? Wo Dinge, wie zum Beispiel die Genderfragen, Dinge, die Gott klar befiehlt, plötzlich Entscheidungssache werden. Wir sollten nicht allzu sehr überrascht sein, wenn wir das Böse hin und wieder erblicken und wenn wir das Böse in die Augen schauen. Als die Welt vor ein paar Wochen vor der Entscheidung Putins überrascht wurde, dass er seine Armee einsetzen wollte, in der Ukraine, waren einige Politiker und Experten tatsächlich sprachlos. Zum Beispiel John Kerry, der ehemalige US-Außenminister. Er stotterte, ich dachte, wir leben in einer Welt, die solche Aktivitäten ablehnt. Andere sagten, Putins Denken sei mittelalterlich, rückwärtsgewandt, primitiv, nicht zeitgemäß. Sie waren überrascht, dass das im 21. Jahrhundert noch passiert. Ich war auch überrascht und ich habe teilweise das auch so zum Ausdruck gebracht, ich war überrascht über Deutschland. Ich habe Nachrichten hier gelesen, auch über Gießen, und stelle fest, was mit Menschen russischer Abstammung hier in Deutschland passiert, die plötzlich geächtet werden. Da gibt es, wenn Leute sich nicht schnell genug und nicht laut genug von Putin irgendwie distanzieren, sind sie ganz schnell weg vom Fenster. Russische Künstler verlieren in Deutschland tatsächlich ihren Job, obwohl sie jetzt nichts damit zu tun haben. Und eine Universität in Mailand strich doch absurderweise sogar Dostojewski vom Lehrplan. Ne? Als wäre der verstorbene Schriftsteller irgendwie ein Putin-Freund gewesen. Ne? Und zeigt sich da nicht auch das Böse dieser westlichen Welt? Ja, viele sehen das Mächtige in Putin. Ich frage mich, ob die westliche Welt nicht auch Macht und Druck auf eine andere Art und Weise ausüben möchte. Aber das Überraschende ist, wir haben alle gedacht, und ich selber habe auch gedacht, wir müssen doch viel fortschrittlicher sein, wir müssen doch weiter sein, dass uns das im 21. Jahrhundert passiert. Und ich habe gemerkt, wie mich das selbst überrascht hat und wie ich gar nicht mit dem Bösen gerechnet habe. Und in diesen Tagen erleben wir das Böse auf beiden Seiten und wir sollten nicht überrascht sein. Wir sollten nicht naiv sein. Als Gottes Volk müssen wir daran erinnert werden, dass das Reich Gottes immer ein Reich des Leidens ist. Ja, die Mächte der Hölle werden uns nicht überwältigen, aber sie werden alles dran setzen, um genau das zu tun. Und ja, das sind Veränderungen, die uns beunruhigen, die uns vielleicht den Schlaf rauben wollen. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit dieses Kapitels. Es gibt noch eine zweite Szene, und diese zweite Szene sind Unveränderlichkeiten, die uns beruhigen. Weil da gibt es diesen einen König, der zeitlos herrscht. Weil in Vers 9 haben wir so einen ganz abrupten Wechsel in dieser Geschichte, in diesem Traum. Da geht es von dieser Szene am Meer hin zu einem Gerichtssaal. Throne werden aufgestellt Und aus der Beschreibung merken wir, das ist kein gewöhnlicher Gerichtssaal. Hier geht es weiter mit Visionen in Bildern, aber jetzt geht es nicht um Tiere. Die beiden Hauptfiguren in diesem Gerichtssaal werden mit menschenähnlichen Begriffen beschrieben. Da ist der Hochbetagte, also der Alte, und da ist einer, der gleich einem Sohn des Menschen ist. Auffallend, oder? Während diese Tiere in der ersten Szene diese entsetzliche Tiere sind, haben wir hier im Gerichtssaal menschlich, also Personen, die als menschliche Wesen beschrieben werden. Ne, während die erste Szene total verwirrend und lärmend ist, ist die zweite Szene eigentlich ein Ort der Gegenwart Gottes, wo alles ruhig und ordentlich verläuft. Und im Zentrum sehen wir, sitzt der Hochbetagte. Im Englischen spricht man dann von dem Alten der Tage. Ne, während die menschlichen Könige, wir sehen das in Vers 12, ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt, haben wir den Hochbetagten, der Alte der Tage ist. Also ihn gab es schon immer. Er ist ein ewiger Gott, ein ewiger König. Und da wird dann näher beschrieben, seine weiße Kleidung, die wir dann hier in Vers 9 haben. Sein weißes Haar, die weisen hin auf seine Gerechtigkeit. Sein Wagenthron, ne, sein Thron Feuer, voller Feuerflammen, seine Räder loderten, Zeichen seiner Macht, die er da hat. Macht, seine Feinde zu vernichten. Und dann diese Unmengen von Dienern, Vers 10. Tausendmal Tausende dienten ihm, zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das zeigt die Größe seiner Macht, seines Reiches. Zusammengefasst kann man sagen, hier sitzt einer, ein Richter, der Weisheit besitzt, richtig und falsch zu unterscheiden, der die Reinheit hat, das Richtige zu wählen, und der die Macht hat, seine Urteile tatsächlich durchzusetzen. Und sein Urteil sehen wir in Kapitel 11, Vers 12. Das vierte Tier wird getötet, auch die anderen Tiere verlieren ihre Herrschaft. Ihnen ist die Herrschaft nur gegeben, aber sie wird ihnen auch wieder weggenommen. Und wann das genau geschieht, das bestimmt alles der auf dem Thron sitzt. Und wichtig für uns, das Gericht findet nicht erst beim vierten Tier statt, sondern auch die anderen Tiere bekommen ihre Zeit immer nur gesetzt, das, was Gott zulässt. Und so wird Daniel erinnert. Die ultimative Autorität, die sitzt nicht in Babylon, sitzt auch nicht in Persien, sitzt nicht in Griechenland oder Rom. Die ultimative Autorität liegt in den Händen Gottes. Und dieser Alte der Tage ist nicht der einzige hier, die einzige Figur, die hier vorkommt. Wir haben hier noch eine weitere Person in Vers 13. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Wer ist dieser, der auf den Wolken des Himmels daherkommt? Wer ist das? Ich meine, für Daniel muss das ein total rätselhaftes Bild gewesen sein. Weil dieses Wesen scheint einerseits Mensch, einerseits Gott gewesen zu sein. Wie ein Menschensohn, das heißt, also gleich einem Menschen, gleich dem Sohn eines Menschen. Das ist im Alten Testament auch verwendet worden als eine Bezeichnung, eben nicht Gott, sondern Mensch. Das ist ein Mensch gewesen. Unterschiedlich von Gott, ein sterblicher Mensch. Aber gleichzeitig kommt dieser Sohn des Menschen auf einer Wolke daher. Ein klares Symbol für eine göttliche Autorität. Allein Gott fährt im Alten Testament auf einem Wolkenwagen. Oder holt Leute mit einem Wolkenwagen. Wer ist dieser Menschensohn? Und für uns ist es leichter, es zu verstehen als für Daniel, weil wir haben den Vorteil, dass wir die Erfüllung dieser Prophezeiung im Nachhinein besser erkennen können. Warum? Weil Jesus selber diesen Ausdruck Menschensohn auf sich anwendet. Als er auf der Erde war, sagte er Sätze wie diese. Der Menschensohn hat auf Erden die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Oder Jesus sagte auch, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Und dabei sprach er mal von sich selber. Und wir haben vorher in der Textlesung gesehen, in Markus Kapitel 14, wie Jesus bei seiner Verurteilung ankündigte, ihr werdet den Menschensohn, ihn selber, mit Macht und großer Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Als Jesus zum ersten Mal auf die Erde kam, dann war damals das Überraschende für das Volk Gottes, dass dieser versprochene Messias was war? Gott war? Nein, dass er Mensch war. Sie hatten eigentlich jemanden erwartet, der mit Macht kommt und der die Römer fertig macht. Und wer kam da? Um es mit den Worten von Eugene Peterson zu sagen, dieser Menschensohn, der kam, der isst mit einer Prostituierten zu Abend, macht Mittagspause bei einem Steuereintreiber, verschwendet Zeit damit, Kinder zu segnen, während römische Legionen aus dem Land gejagt werden mussten. Der heilt unwichtige Verlierer und ignoriert die hohen Leistungen der Pharisäer und einflussreiche Sadduzäer. Und dann am Ende, schließlich, hing er durchbohrt und blutend an einem Kreuz. Er starb und wurde in einem Grab begraben. Sicherlich die unglücklichste aller Taten. Ist das Gott? Und damals die Jünger, die mussten diesen versprochenen Messias als Menschen wahrnehmen. Aber bei seiner Verurteilung, Markus 14, sagt Jesus, dieser Menschensohn, der wird auf den Wolken kommen, ihn werdet ihr sehen. Bei seinem zweiten Kommen wird er wiederkommen und er wird seine göttliche Seite zeigen. Er wird dann kommen als Richter. Als Richter, um die ganzen Königreiche zu richten. Dann, wenn die Zeit reif ist. Und so haben wir hier die zwei Szenen. Wir haben einerseits die Verse 2 bis 8, diese ganzen Tiere, diese Veränderungen, die uns beunruhigen. Und in Versen 9 bis 14 haben wir die Unveränderlichkeiten, die sich nie ändern werden, die gewiss sind und die uns heute beruhigen können. Und wie kriegen wir jetzt diese zwei Szenen zusammen? Wie kann die zweite Szene uns so beruhigen? Wir sind doch eher beunruhigt, oder? Über die Ereignisse in dieser Welt. Und viele von uns interessieren sich für diese erste Szene. Wir wollen gerne diese Details wissen. Ja, wie genau verhält es sich jetzt gerade? Wie müssen wir jetzt die Zeichen der Zeit deuten? Welcher König wird jetzt welchen König ablösen? Wir würden gerne diese Dinge wissen. Wir würden gerne mehr wissen. Wir würden den Vorhang gerne noch ein bisschen weiter aufziehen. Und Daniel ging es nicht anders. Daniel, da steht hier, er wünschte sich und er bat sich sichere Auskunft über das alles. In Vers 16. Und dann in Vers 19 nochmal. Hierauf wünschte ich sichere Auskunft. Und jetzt will er wissen, der Daniel? Er will das vierte Tier näher kennenlernen. Er will nochmal, lass uns nochmal genauer hingucken bei dem vierten Tier. In Vers 19 steht das. Und dann bekommt er tatsächlich noch ein paar Details zu sehen. Er sieht dann oder bekommt in Vers 21 gesagt oder gezeigt, wie dieses Horn mit Gottes Volk kämpft und es sogar überwindet, steht dort. Und dann in Vers 25 kriegt er auch noch gesagt, dass dieses Horn sich gegen Gott erhebt. Es will sogar Zeiten und Gesetze ändern und wird sogar dabei erfolgreich sein, zumindest eine Zeit lang. Eine Zeit, die von Gott festgesetzt ist. Wie lange immer das auch ist, ist die Zeit, die Gott festgesetzt ist. Von Gott festgesetzt ist. Zugegeben, Daniel fragt nach diesem vierten Tier und er bekommt Antworten, die nicht beruhigend sind, oder? Die sind nicht beruhigend. Es sind keine ermutigenden Antworten. Aber Daniel wollte das ja schließlich wissen. Also kriegt er es gesagt. Aber schaut mal, was der Engel macht. Der Engel bleibt nicht bei diesen Antworten stehen. Auch wenn Daniel nach diesem vierten Tier fragt, geht die Antwort des Engels über das vierte Tier hinaus. Er bleibt nicht bei diesem Horn stehen, sondern er sagt noch mehr. Und Vers 26 beginnt mit einem Aber. Es wird, ja, die Heiligen, Gottes Volk, wird aufgerieben werden von diesem Horn. Es wird in die Gewalt seiner Hände gegeben werden. Vers 26. Aber es ist so, als ob der Engel sagen würde, Daniel, du verfehlst den Punkt. Ja, es ist schon so, das Horn wird Gottes Volk angreifen. Es wird auch eine schwierige Zeit werden für die Heiligen. Aber Daniel, schau über dieses Horn hinaus, schau weiter. Der Punkt dieser Vision ist, dass die Zeit, in der die Tiere, die Heiligen unterdrücken werden, von Gott begrenzt ist. Und da gibt es diese zweite Szene, nämlich dieses himmlische Gericht, wo die Tiere endlich vernichtet werden. Und das ist das, was der Engel deutlich machen möchte. Daniel, schau weiter. Der Engel versuchte Daniels Blick weg von dieser ersten Szene hin zur zweiten Szene zu lenken. Weil der Fokus des gesamten Kapitels liegt nicht auf diesen Monstern. Der Zweck dieses Kapitels ist nicht, dass wir Albträume haben. Zweck dieses Kapitels ist es, unsere Albträume zu beruhigen. Der Fokus liegt vielmehr auf das kommende Gericht, in dem die Monster endlich Gerechtigkeit erfahren und Gott den endgültigen Sieg erringen wird. Deshalb muss unser Blick weitergehen als über diese Tiere. Und es geht nicht darum, unbedingt die Tiere zu deuten, sondern was sicher ist, das sind die Unveränderlichkeiten, dass der Hochbetagte auf seinem Thron sitzt. Und deshalb liegt unsere Hoffnung als Volk Gottes nicht in den Zentren der Weltmacht. Wir warten nicht darauf, dass irgendwo in Moskau jetzt eine gute Entscheidung getroffen wird. Unser Ziel ist nicht, dass Königreiche dieser Welt aufgebaut werden. Wir warten auf den Sieg von Jesus. Das heißt, natürlich wünschen wir uns, freuen wir uns über Frieden in der Ukraine. Wir freuen uns, wenn Leid aufhört und die Not der Menschen gestillt werden. Aber das ist nicht unsere größte Hoffnung. Unsere größte Hoffnung ist, dass Gottes Reich gebaut wird. Übrigens beten wir das im Vaterunser wieder, immer wieder. Dein Reich komme. Und jetzt fragst du dich vielleicht, naja, wie wird Gottes Reich gebaut? Na, als Jesus zum ersten Mal auf die Erde kam, hat er immer wieder gesagt, das Reich ist mitten unter euch, es ist angebrochen, es ist da. Und bevor Jesus dann die Erde verlassen hat, sagt er zu seinen Jüngern in Matthäus 28, die Verse 18 bis 20, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Gottes Reich wird also dort sichtbar, wo das Evangelium verbreitet wird. Wo Menschen zu Nachfolgern von Jesus werden. Mir ist gegeben alle Gewalt, sagt Gott. Und wir sind Teil dieses Reiches. Wir werden ja mitherrschen, wie es hier steht, das Volk Gottes. Und erstaunlicherweise geschieht das gerade in diesen Tagen. Gerade gestern noch einen Bericht gelesen von Daniel Knoll, Pastor der Emanuel-Gemeinde hier in Wetzlar, der berichtet von einem Freund, der Bibellehrer in der Ukraine ist. Und dieser Freund erzählt, dass das, was sie gerade erleben, sowieso noch nie erlebt haben. Also er schreibt, wir haben so etwas noch nie erlebt. Nie zuvor konnten wir so vielen Menschen das Evangelium verkündigen, die es noch nie vorher gehört hatten. Ich glaube, es ist vor allem eine Zeit, in der wir als Christen ungekannte Möglichkeiten haben, unseren Glauben zu bezeugen. Während wir uns vor der Invasion darauf konzentriert haben, christliche Leiter auszubilden, schreibt er, und geistig zu prägen, konzentrieren wir uns jetzt darauf, vielen Menschen zu dienen, sowohl materiell als auch durch die Predigt des Evangeliums. Er ist Bibellehrer in einem Seminar in der Ukraine. Es sind 1000 Flüchtlinge dort vor Ort, die auch das Gespräch suchen und all diese Fragen klären wollen. Merken wir, wie Gott hier gerade sein Reich baut? Das nehmen wir vielleicht manchmal gar nicht wahr, weil wir nur die großen Streitigkeiten sehen. Gott baut sein Reich gerade. Und Daniels Vision in Kapitel 7 hilft uns, einen anderen Blick auch auf die aktuellen Geschehnisse in dieser Welt zu werfen. Ja, der Krieg hat das Potenzial, uns zu beunruhigen. Gewissheiten, auch für uns, der letzten Jahre scheinen sich gerade in Luft aufzulösen. Veränderungen, die wir alle nicht steuern können. Wir merken das auch an leeren Regalen in Supermärkten. Aber Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Er begrenzt die Zeiten. Er ordnet sie an, er lässt sie zu, er beendet sie wieder. Und gerade jetzt baut er sein Reich. Menschen kommen zum Glauben und eines Tages, und darauf warten wir, eines Tages wird er wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Darauf warten wir, darauf freuen wir uns. Amen.